Einen schönen guten Morgen. Was bist du eigentlich für ein Mensch? Bist du eher der, der zögert und zaudert? Der Mensch, der überlegt, was könnte alles passieren, wenn ich dieses oder jenes tue? Was passiert, wenn ich diese Entscheidung treffe? Welche Auswirkungen hat das? Und zögerst du manche Entscheidung dadurch so lange heraus, bis dass es zu spät ist oder dir irgendjemand die Entscheidung abnimmt? Oder bist du der Mensch, der schnelle Entscheidungen trifft, anpackt, auch mal Kompetenzen überschreitet und am Ende vielleicht Erfahrung macht, die falsche Entscheidung getroffen zu haben und auch mal um Entschuldigung bitten muss? Letzterer muss auch damit leben, dass er ein Bild von sich abgibt, welches selbstbewusst oder vielleicht selbstherrlich oder selbstverliebt zu erscheinen scheint. Bist du der Machertyp? Beide Typen sind ohne Zweifel einfach wichtig für die Gemeinschaft und werden für Prozesse gebraucht und unterstützen das Fortkommen. Im Beruflichen, im Privaten und auch in der Gemeinde. Darum geht es aber heute nicht in der Predigt. Die Basis der heutigen Botschaft bildet allerdings ein junger Mann, der zur zweiten Gruppe von Menschen gehört. Ein Machertyp kommt zu Jesus. Ein Mann, der es zu etwas gebracht hat, der es sehr weit in jungen Jahren. Hören wir also erst einmal auf die Geschichte und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die von den Bibelübersetzern über den Text gesetzte Überschrift lasse ich bewusst erstmal weg. Diese gibt bereits eine gewisse Richtung vor und engt uns in unseren Gedanken ein. Es geht also um den reichen Jüngling, so wie er oft in Bibelsprache genannt wird. Ein Mann, der irgendwie alles hat und dennoch fehlt ihm etwas in seinem Leben. Er spürt eine Lücke, ein Loch, welches noch nicht gefüllt ist. Und hofft nun, dass Jesus ihm dabei helfen kann, dass er ihm einen Rat oder einen Tipp geben kann. Ein Rat, wie er diese Lücke füllen kann. Hören wir also auf den Text. Über die Begebenheit berichten Markus, Matthäus und Lukas fast wortgleich. Und ich lese hier aus Markus 10 die Verse 17 bis 27 und wie gesagt, aus der neuen Genfer Übersetzung. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemanden um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken doch sehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Da läuft. Ja, rennt vielleicht der junge Mann auf Jesus zu und unterwirft sich Jesus völlig. Er wirft sich vor Jesus auf die Knie und spricht ihn mit dem einen doch sehr ehrerbietenden Satz an. Jesus reagiert nun völlig anders, als wir das von ihm erwarten würden. Ja, auch in der fortlaufenden Geschichte lässt ihn Jesus immer wieder auflaufen. Und ich gebe zu, beim Lesen der Geschichte kommt in mir schon das Gefühl hoch wie, warum macht Jesus das? Muss Jesus nicht dankbar für jeden Menschen sein, der ihn um Rat fragt? Und warum lässt Jesus den so erfolgreichen Menschen so auflaufen, wenn Jesus doch so voll Liebe ist? Da hätte ich doch ein viel höheres Einfühlungsvermögen erwartet. Manchmal ist das unser Bild von Jesus. Manchmal glauben wir, je mehr Verständnis wir unseren Mitmenschen gegenüberbringen, je mehr wir denen durchgehen lassen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Müssen wir nicht jedem Menschen offen begegnen, ihnen die absolute Freiheit im Umgang mit uns lassen, damit wir ihnen nicht den Zugang zum Glauben an Jesus verbauen? Die Frage des jungen Mannes ist doch erstmal cool und würde uns sehr freuen. Wenn uns jemand das fragen würde, würden wir nicht sofort den Griff in die zum Glauben für Werkzeugkiste wagen? Den Alpha-Kurs Light, also der komplette Heilsplan im Schnelldurchlauf? Toll. Da stellt jemand die richtige Frage. Jetzt erstmal loslegen. Und wie reagiert Jesus? Er hinterfragt überhaupt erst einmal die Beweggründe des Mannes. Die Ansprache guter Meister weist eher darauf hin, dass er Jesus als irgendein Guru ansieht, der das Rezept für ein ewiges Leben hat. Vielleicht sogar, um seinen Reichtum ewig genießen zu können. Wäre ja blöd, wenn man irgendwann von dem Erarbeiteten nichts mehr hat. Man weiß es nicht, aber denkbar wäre es. Dass dieser Mann in der Bibel namenlos ist, weist vielleicht auch darauf hin, dass er trotz der Begegnung mit Jesus nicht wirklich zu Jesus gefunden hat. Er war reich, vielleicht einflussreich, hat eine gute Erziehung genossen, kannte alle Gebote von Kindheit an, aber einen Namen hatte er nicht. Schon komisch. Also die erste Abfuhr direkt. Warum bezeichnest du mich als gut? Gut ist nur Gott allein. Er hält ihn also auf Distanz. Erste Klatsche für den Selbstbewussten. Zack, hat gesessen. Jesus macht ihn klar, ich bin kein guter Meister. Und hier kommt es vermutlich auf die Wortkombination an. Jesus ist der Sohn aus der Dreieinigkeit Gottes und deswegen gut. Es gibt einen annähernd guten Meister, aber nur einen guten Gott. Der gute Mann hatte eigentlich alles und spürte, dass es eine Lücke in seinem Leben gibt. Und hier greife ich die Aussage, die ich vor der Lesung des Textes getätigt habe, noch einmal auf. Er hatte alles, wonach sich junge Menschen in jungen Jahren recken. Wir ackern uns ab, um an viel Geld zu kommen. Geben wir viel Geld für Urlaub aus, um uns dann wieder von der Arbeit zu erholen. Oder schieben das auf das Alter, wenn wir viel Geld lassen müssen, um die Schäden aus jungen Jahren wieder gut zu machen. Und hier sagt Dr. Michaela Knecht als eine mögliche Quelle, mehr Geld hängt positiv mit besserem Wohlbefinden zusammen. Das gilt aber nur bis zu einem bestimmten Grad. Sind die Grundbedürfnisse einmal befriedigt und die Grundkosten für ein mehr oder weniger sorgenfreies Leben gedeckt, bedeutet mehr Geld nicht automatisch, dass man auch glücklicher ist. Es kommt ganz darauf an, was man mit dem Geld macht. Und eine Forschergruppe der Harvard-Universität hat in verschiedenen Studien untersucht, ob es einen Unterschied für das eigene Wohlbefinden macht, ob man Geld für sich selbst oder für andere ausgibt. Die Forscher haben gesehen, dass sich Menschen weltweit besser fühlen, wenn sie Geld für andere ausgeben. Dieser Zusammenhang ist ganz unabhängig davon, ob jemand aus einem armen oder aus einem reichen Land kommt und auch unabhängig von der Kultur, in der die Menschen leben. In 120 von 136 Ländern rund um den Erdball haben sie gefunden, dass sich Menschen, nachdem sie Geld für andere ausgegeben haben, glücklicher als zuvor gefühlt haben. Hierzu gibt es zwar eine Studie, die etwas anderes behauptet, nämlich dass totaler Reichtum hingegen wieder glücklich macht, wobei ich da persönlich eher einer ganz anderen Meinung bin. Sich selbst etwas zu gönnen, macht eine Zeit lang glücklich, ja. Ein neues Auto, ein neuer Fotoapparat, eine neue Stereoanlage, ein toller Urlaub. Aber das hält nur relativ kurz. Und je mehr wir uns davon leisten können, desto weniger Wert hat das zum Glücklichwerden. Am Ende ist uns Menschen eine Lücke in die Seele gesetzt worden, die wir mit Gütern und irdischem Reichtum nicht füllen können. Am letzten Wochenende erzählt uns mein Bruder Ralf, dass in der Kirche von Baden-Württemberg die Personalkapazität der Wiedereintrittsstellen der Kirche deutlich erhöht werden mussten, da diese mit dem Ansturm der Kircheneintritte nicht mehr fertig wurden. Dieses wird unter anderem damit begründet, dass viele Menschen nach dem Kirchenaustritt das Gefühl haben, dass irgendwas im Leben fehle. Die zweite Reaktion von Jesus, auch hier, ist wieder aus unserer Sicht total untypisch. Jesus hat uns doch von allen Zwängen befreit. An Gesetze müssen sich Christen doch nicht halten. Es tut zwar nicht alles gut, aber trotzdem ist es erlaubt. Was macht Jesus? Er weist diesen fragenden Mann erst einmal auf die Gebote hin. Leitlinien, Leitplanken, die uns der heilige Gott persönlich gesetzt hat. Leitplanken, die gut und wichtig sind, wenn wir diese befolgen. Leitplanken, die Jesus nicht außer Kraft gesetzt hat. Nein, Leitplanken, die Jesus noch einmal verschärft hat, die er enger gefasst hat. Schon der Gedanke in die falsche Richtung ist bereits schon das Vergehen. Das falsche Wort, das verletzt die Schuldigkeit dem Gebot gegenüber. So wie ein Fahrschüler die Verkehrsregeln lernen muss, um sich sicher im Verkehr bewegen zu können, so sollten Menschen auch die Regeln für das Leben kennen. Kennt ihr die 10 Gebote? Wer kann sie aufsagen? Ohne die Erklärung Luthers aus dem kleinen Katechismus. Naja, wir sind ja jetzt nicht in der Schule oder im Konfirmandenunterricht. Jesus weist auf einige in Kurzform hin. Und in der Lesung haben wir davon gehört und vermutlich habt ihr euch gefragt, wie die Lesung zur heutigen Predigt passt. Folgendes sagen die Gebote aus. Erstens, Alleinanspruch Gottes. Er ist Herr und niemand sonst anders. Zweitens, mit dem Namen, mit Gottes Namen, Dummheiten oder Witze machen, geht gar nicht. Drittens, der Sabbat gehört Gott allein, Arbeiten ist generell verboten. Viertens, deine Mutter und dein Vater sind zu ehren. Fünftens, Mord ist verboten. Sechstens, Ehebruch ist verboten. Siebtens, Diebstahl ist verboten. Achtens, Falschaussage vor Gericht und überhaupt ist verboten und Lügen sowieso. Neuntens, trachtet nicht nach der Lebensgrundlage deines Nächsten. Und zehntens, trachtet nicht nach dem Besitz eines anderen. Und wer von uns hält alle diese Gebote? Wer hat noch niemals eines übertreten? Aufzeigen? Es würde mich sehr wundern, wenn jetzt jemand aufzeigt. Und wenn wir ehrlich zu uns sind und zu anderen, dann... Der Mann unserer Begebenheit hat nach seiner Aussage alle diese Gebote erfüllt. Vermutlich glaubte er es wirklich. Vermutlich wusste er, dass es das eine oder andere gab, was er nicht hätte tun sollen. Aber das muss ja niemand wissen. Und was eh keiner weiß, ist auch nicht so schlimm. Oder das gibt es sogar gar nicht. Er macht das von seiner Jugend auf. Er hat sicher ein gutes Elternhaus, musste als Kind die Gebote lernen oder sie wurden ihm eingetrichtert, dass er danach zu leben habe. Und das tat er auch. So gut wie möglich. Ich glaube schon, dass er sich tatsächlich für einen guten Menschen hielt und viele seiner Freunde und Bekannten sicher auch. Er hatte Ansehen, Geld, Besitztümer und ein aufrichtiges Wesen. Und Jesus? Schon wieder. Kein Lob oder so. Keine Aussage, du bist ein echt guter Mensch. Jesus sah ihn lieb an, gewann ihn lieb, stand im Text. Und ich kann das nur so verstehen, weil Jesus hat ihn sicherlich sowieso lieb gehabt. Sicher ist, er sah ihn an. Sicher auch freundlich und piekst in die nächste Wunde, in seine größte. Ich interpretiere es so, löse dich von dem, an dem dein Herz so doll hängt, dass es keinen Platz für mich mehr hat. Jesus hat wohl sehr schnell erkannt, dass das Problem des Mannes sein Wohlstand ist. Und hier macht Geld tatsächlich nicht glücklich, sondern verbaut dem jungen Mann den Weg zum wahren Glück. Die Grundausrichtung seines Lebens ist Wohlstand. Die Ausrichtung seiner Taten ist, den Wohlstand zu halten und zu mehren. Und auch in unserer Gesellschaft ist das manchmal noch die beste Begründung, einen Hilfsdienst abzuschlagen mit den Worten: Ich habe einen beruflichen Termin. Bitte versteht das nicht so, dass wir unsere Berufe aufgeben sollen, um mehr Zeit zum Dienst in der Gemeinde zu haben. Wir sind schon so eingebunden in gesellschaftliche und ökonomische Zwänge, dass ein Ausbrechen enorm schwer ist. Es geht mir aber um die Grundausrichtung. Und wer mich kennt, weiß, dass ich hier keine Ausnahme bin und mich selbst unter den Gedanken stellen muss. Genau da greift Jesus ein. Er sagt diesem Mann, dass sein Problem sein Reichtum ist. Und Jesus kennt sich selbstverständlich genial mit der Psyche von Menschen aus. Und wir erinnern uns an die Studien der Harvard-Universität. In 120 von 136 Ländern rund um den Erdball haben sie gefunden, dass sich Menschen, nachdem sie Geld für andere ausgegeben haben, glücklicher als vorher gefühlt haben. Und Jesus wusste das damals schon. Daher der echt gute Tipp: Gib den Erlös aus dem Verkauf deiner Güter den Armen. Und übrigens sammeln wir heute für Weihnachten im Schuhkarton. Da könnt ihr das mal ausprobieren. Geld geben, das, was wir heute beim Einsammeln der Kollekte tun können, ist das eine. Freude macht das, ein Päckchen zu packen und praktisch etwas zur Freude der Kinder beizutragen. Das ist allerdings nur eine von Millionen anderer Möglichkeiten, sich von seinen Besitztümern zu lösen. Jesus sagt, dass wir mit diesem Verhalten einen großen Schatz im Himmel anhäufen können. Das klingt sogar nach einer guten Vergeltung. Nö, das Risiko ist dem Typen zu hoch. Er hat gelernt, das Risiko abzuwägen. Da fängt der Glaube und das Vertrauen aber an. Da fängt echte Nachfolge an, sich völlig in die Hände Jesu zu begeben und seinem Wort 100% zu vertrauen. Jesus bezeichnet in dieser Begebenheit den Reichtum als einer der größten Gefahren für den Glauben oder für die Rettung. Er weiß, wie gerne wir unser Herz an dem hängen, was wir uns erarbeitet haben, oder uns zur scheinbaren Sicherheit oder Versüßung unseres Lebens zugefallen ist. Er benutzt einen Vergleich, der es deutlich macht, wie sehr irdischer Besitz uns die Zukunft bei Gott vernagelt. Ein Vergleich, der selbst den Weg in unsere Redewendung gefunden hat, obwohl dieser aus der Bibel stammt. Das Kamel und das Nadelöhr. Gerne wird erklärt, dass es in der Stadtmauer ein Tor gab, welches Nadelöhr genannt wurde. Durch dieses sollte ein Mensch zwar hindurch können, aber ein Lasttier eben nicht. Allerdings, so ganz unmöglich sei es dann auch nicht. Für diese Erklärung gibt es weder einen biblischen noch einen historischen Beleg, also für die Bezeichnung eines kleinen Tores in der Stadtmauer. Klar ist aber in beiden Fällen, ein Kamel passt da nicht durch und genau das scheucht die Jünger auf. Wenn ein Reicher nicht in den Himmel kommt, so wie ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr passt, dann ist das ganz unmöglich. Das treibt den Jungs echt die Sorgen ins Gesicht und mir ehrlich gesagt auch. Ich frage mich tatsächlich, darf Jesus in alle meine Lebensbereiche eingreifen? Darf er mir wirklich alles nehmen? Und klar, wir singen das, egal was du mir nimmst, egal was du mir gibst, du bist und bleibst mein Herr. Davon bin ich überzeugt, dass uns Schicksalsschläge nicht gleich von Jesus wegbringen. Er bleibt dennoch der Herr. Aber wenn er uns vor die Entscheidung stellt, etwas freiwillig zu geben, und das über die Grenzen des Überflusses hinaus, dann würde ich zögern. Und ich weiß, dass ich an vieles in meinem Leben hänge. Und dann wird mir immer wieder klar, nicht nur beim Halten der Gebote, sondern auch bei dem, an was unser Herz hängt, bin ich allein auf die Gnade unseres Gottes angewiesen. Für uns Menschen ist das total unmöglich, in das Himmelreich zu kommen, aber für Gott ist das möglich, uns dort hineinzubringen. Die richtige Herzenshaltung bei uns und die Gnade unseres Gottes ist der Weg in das ewige Leben. Jesus lehrt uns mit dieser Begebenheit, was gut für uns ist, wie wir uns frei für den Weg zu ihm machen können. Das soll uns nachdenklich stimmen. Das soll uns zum Denken anregen und unser Herz ausrichten mit den Geboten, mit dem Abgeben können. Mit dieser Ausrichtung tut unser Gott sein Übriges. Lassen wir uns auf ihn ein. Amen.